zu Gast jetzt Sandro. Hallo Sandro, kannst du dich mal kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Sandro. Ich bin heute hier als Ethnologe und Musiker, weil ich war für eine kleine Studie im Iran und habe dort viel erfahren über Sufismus und Sufi-Musik und auch über die iranische Gesellschaft, in der Sufismus einfach generell fast überall auf die eine oder andere Weise sichtbar ist und gleichzeitig ist auch sehr ambivalent dort zugeht. Also bin ich mit vielen Inspirationen zurückgekehrt und ja.
Du wirst außerdem am 16. September im Epplehaus einen Vortrag halten über Sufismus und uns jetzt hier schon mal einen Einblick geben, was ist eigentlich Sufismus?
Also Sufismus ist eigentlich sehr, sehr schwierig zu beschreiben oder zu erklären, weil es handelt sich dabei um etwas, das auch in sehr vielen Facetten auftaucht in der ganzen Welt und auch in der ganzen islamischen Welt. Aber man kann vielleicht sagen, es hat auf jeden Fall was mit dem Islam zu tun. Sehr viel, weil viele sagen, es ist eigentlich der innere Kern des Islam. Es ist, wenn man den Koran zwischen den Zeilen liest. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist eigentlich so die Spiritualität auch. Wenn man jetzt das historisch betrachtet, findet man viele Beziehungen auch zu sowas wie Buddhismus und auch zu zentralasiatischen Strömungen, Synkretismen jetzt mit so Schamanismus dort. Und wenn man auch noch weitergeht, kann man auch sehen, dass viele Sufi-Denker einen direkten Bezug eigentlich zu Plotin haben. Das wäre jetzt frühmittelalterliche griechische Philosophie. Also da gibt es auf jeden Fall viele Schnittstellen. Weil, das kann man vielleicht auch festhalten, Sufismus findet auf vielen Ebenen statt und eine davon ist definitiv die Ebene der Denker, der von Intellektuellen, von auf der anderen Seite aber auch Lehrmeistern, die in ihren Schreinen oder in ihren, sagen wir mal, zurückgezogenen Orten mit ihren Schülern praktizieren und Techniken entwickeln, mit denen man eben, sagen wir mal ganz allgemein, zu Gott findet.
Ja. Wie bist du auf den Sufismus gekommen?
Ja, die Geschichte, also ich habe mich eigentlich sehr dafür interessiert. Das war auch nur ganz kurz bevor ich in den Iran gefahren bin. Und meine Dozentin meinte dann zu mir, als ich zu ihr sagte, ich möchte gerne über Sufismus forschen. Ja, nein, das ist ganz schwierig. Sie sind dort nur ein halbes Jahr, sie können noch kein Persisch. Und das ist im Untergrund findet es statt, Sufismus. Und nicht leicht zu finden. Und nach dem Motto, suchen Sie sich was Einfacheres aus. Und dann dachte ich mir, schade, ja, okay, aber wahrscheinlich hat sie recht. Mein Interesse war ja eigentlich auch Musik und traditionelle Musik und Volksmusik. Und dann war ich dort und es war, glaube ich, sogar in der dritten Woche, wo ich an dieser Uni war, dann war dort ein älterer Herr in der im Sprachinstitut und ich habe ihm gesagt, ich interessiere mich für Musik und traditionelle Musik. Und dann hat er gleich angefangen, ja, es gibt so viele traditionelle Musik, aber eigentlich müsstest du dich mit dieser und dieser Musik beschäftigen, weil das ist the true shit sozusagen. Und dann hat er mir so Instrumente gesagt wie Dutta und Daf. Und irgendwoher kannte ich das schon und habe ich noch nachgefragt. Und dann meinte er, ja, weil das ist die mystische Musik des Irans. Und so hat es irgendwie angefangen, dass ich dann eine Bekanntschaft geschlossen habe, die sehr folgenreich ist, weil dieser Mann hat mich eigentlich viele eingeführt in unterschiedlichste Familien im ganzen Iran, in kleine Dörfer, wo ich dann in ganz traditionell lebende Familien und aber auch antauchen konnte und aber auch in verschiedene Schreine reinkam und dort die Rituale auch mitgemacht habe.
Wie viele Leute glauben daran, an diese Sufismus?
Also Sufismus ist jetzt keine Religion und vor allem keine amtliche, wie jetzt zum Beispiel im Christentum. Da könnte man ja schon sagen, okay, katholische Kirche hat so und so viele Gläubige, die jetzt Kirchensteuer zahlen. Das ist ja vor allem hier ein bürokratisches Ding. Und im Iran, gerade im Fall von Sufismus, geht es nicht. Weil Sufismus, das habe ich nach langem, irgendwann kam mir das so, es geht dort eigentlich um eine Art von Geisteshaltung. Also man kann viel differenzieren. Man kann das schon so betreiben, dass man jetzt fragt, okay, es gibt verschiedene Schulen und dann gibt es Menschen, die sind Teil von einer Denkschule oder von einem ist Anhänger von einem Lehrer. Und das könnte man schon quantitativ feststellen. Und dann hätte man eine spezielle Seite sozusagen, hätte man damit abgedeckt. Also ich könnte jetzt da hingehen und gucken, wie viele gehen zu diesem Schrein und gehen dann in diese Rituale rein sozusagen. Aber Sufismus ist weit mehr, weil, und das ist sehr speziell im Iran, glaube ich, fast Bildung eigentlich im Generellen, Intellektualität, Denken, Philosophie, Kunst, Poesie, eigentlich haben diese ganzen Denker, Philosophen, Poeten, was auch immer, irgendwie einen teilweise sehr direkten Bezug zum Sufismus. Also jeder dort liest in der Schule Sufi-Poesie. Und natürlich kann es auch oft auf einem sehr oberflächigen Level bleiben, aber doch ist für viele klar, wenn sie irgendwie in die Tiefschürfigkeit auch gehen und Perspektiven wechseln möchten, dann lesen sie diese Sufi-Poeten oder beschäftigen sich mit diesem Denken und somit hat man schon eine ganz andere Perspektive sozusagen. Also das ist, da gibt es diese Grenzen eben nicht so. Da gibt es Verknüpfungen zwischen Denken von, sagen wir mal, Gebildeten, zwischen aber auch Weisheit, zwischen der Religion, dem Islam und dann aber auch der Theologie. Manche würden zum Beispiel sehr differenzieren und sagen, ja, auf Sufi ist eigentlich nur Tasawuf. Sozusagen, das ist der Begriff dort. Das ist, wenn man
Tasawuf,
ja, wenn man Regeln befolgt, also sich einem Meister anschließt, diese Rituale praktiziert und so weiter und so weiter. Dann gibt es aber viele Geschichten von den Meistern selber, die das teilweise schon wieder abgelehnt haben. Und das ist also eine sehr große Debatte, die sich über viele Jahrhunderte zieht.
Wie heißt die Großmeister der oder des Sufismus? Gibt es einen Meister oder ein sozusagen einen Anführer?
Ja, also es gibt verschiedene, sagen wir mal, Gruppierungen oder so. Also zum Beispiel gibt es Naqshbandi oder Qadri oder Nehmatullahi und so weiter und so weiter. Und die sind teilweise mehr oder weniger auch, präsentieren die sich öffentlich oder nicht öffentlich. Das kommt auch drauf an, was ihre eigenen Positionen so sind, ob sie jetzt sehr politisch sind oder nicht oder wie. Und dann gibt es zum Beispiel auch Molavi. Molavi ist, das kennt man hier in Europa ganz viel, diese Gruppierung, und zwar Rumi. Sagt bestimmt einigen Leuten was. Das ist sehr populär geworden hier, in Amerika vor allem, weil in der Türkei hatte der seine Leute. Er ist ganz einer der wichtigsten iranischen Dichter, aber er hat eben in der Türkei praktiziert und man kennt es. Man kennt die drehenden Derwische, weil die haben als rituelle Praxis, haben dieses sich drehen zu rhythmischer Poesie dort in der Türkei. Also man kennt auch diese Bilder von Istanbul, diese Tourismusfotos. Zu der Frage, es gibt zum Beispiel jetzt Poeten und Meister wie dieser Rumi. Dann gibt es aber auf der anderen Seite, und das sind auch solche Leute wie, nach denen du fragtest, solche Leute wie Bayazide Bastami oder Talleyrani. Das sind keine Poeten gewesen. Das waren auch keine akademischen Denker, sondern das waren Oref nennt man das. Oref, das ist ein ganz interessantes Ding. Damit werde ich mich auch mehr beschäftigen jetzt in meiner Forschung. Man könnte sagen, sowas wie Sokrates. Also irgendwelche Männer, die eigentlich Gegenkultur irgendwie etabliert haben. Sie haben eine ganz andere Art zu denken. Sie hatten ihre Leute, ihre Anhänger. Sie waren sehr weise. Gleichzeitig aber auch haben sie Kontroversen aufgebracht. Und die gehören dann da auch dazu. Das sind auch große Namen. Teilweise werden diese Leute, wenn man jetzt im Iran sich befindet und fragt zum Beispiel, ach, eine Geschichte. Einmal war ich in, wie hieß die Stadt nochmal, Shahrud. Shahrud ist sehr geil, weil dort befinden sich zwei gleich von diesen Gräbern, von diesen großen Meistern, großen Leuten, Sufis. Und ich war dort mit einem Freund, der war auch ganz, der kannte die ganzen Geschichten auswendig. Das war ein junger Typ. ein kleiner Archetyp, weil eigentlich gibt es viele, die so sind. Ne? Sind super fasziniert von diesen Geschichten, von diesen weisen Männern. Junge Leute, sie können sich voll damit identifizieren, weit mehr als mit Popkultur oder mit staatlicher Kultur oder so. Dann hat er mich da rumgeführt, mit meinem Freund zusammen waren wir dann dort. Und dann waren wir in diesem Ronrof und diesem Talleyrand. Das war ein sehr schöner Ort auf dem Berg. So ein richtiges kleines Paradies. Und dann saß ich dort vor diesem großen Grabstein, der da vor einer Tür war, wo es gesagt wurde, dort hat er auch immer meditiert. So. Und plötzlich kamen noch drei Männer. Und saßen dann dort und haben dieses Grab angefasst und haben auch angefangen zu weinen, weil sie so gerührt waren. Zum Weinen kann ich später noch was sagen. An der Tafel standen dann so Zitate von anderen, die gesagt haben, wie wertvoll dieser Talleyrand für die Kultur und für die Leute ist. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch. Und dann hat einer eine Geschichte erzählt. Und dann war der eine irgendwie gerührt und hat erzählt, wie wichtig das für ihn ist, hier zu sein und wie weit er schon gereist ist und dass er sehr oft hierher kommt. Und plötzlich waren wir da fünf Leute. Und das war eine sehr schöne Art von Miteinander. Und das war einfach nur, weil es dort dieses Grab war und die Leute auch über diesen Talleyrand, obwohl er ja schon längst nicht mehr lebt, super miteinander in Kontakt gekommen sind über sehr tiefe Ebenen.
In welchem arabischen Land auch gibt es diesen Sufismus? Und es ist verboten oder nicht?
Also, arabische Länder kenne ich mich nicht so viel mit aus, aber ich weiß, dass auf jeden Fall in einigen islamischen Strömungen Sufismus schon echt sehr verboten ist. Also ich habe mal ein bisschen gestöbert in YouTube auch von Videos von anderen Gruppierungen und dann waren da drunter dann die Kommentare. Puh, also gerade zum Beispiel glaube ich, dass eine wahhabische Kultur, die würden die Leute alle umbringen, wenn sie wüssten, dass sie Sufis wären.
Saudi-Arabien, meinst du? Vielleicht. Mhm. Ja. Eigentlich, wir haben in Syrien auch Sufismus, aber...
In Syrien weiß ich, da gibt es viel. Also in Syrien, da gibt es auch viele große Meister der Musik. Und ich weiß, dass in Syrien, da gab es auch viele rege Austauschbeziehungen in der Geschichte mit Iran. Und super, super Sachen auf Arabisch, weil man muss ja auch sehen, die arabische Poesie... Er kann auch nochmal Dinge ganz anders ausdrücken als jetzt persische Poesie.
Aber ich sollte auch hinzu sagen, es gibt viele verschiedene Arten von Sufismus. Mhm. Es gibt nicht nur eine Art und Weise, nein. die man als Sufismus gebietet oder bietet. Ja. Es gibt zum Beispiel in Syrien, wir haben drei oder vier verschiedene Arten und manche sozusagen waren extrem.
Ja.
Ein bisschen extrem.
Ja, das ist auch interessant, das kann ich genauso bestätigen. Also zu der Verfolgung und der Verbietung sozusagen habe ich irgendwie so das Bild im Iran und das gilt für viele Dinge im Iran. Ne? Es ist, mag viel verboten sein, ja, aber eigentlich wird es nur relevant, wenn es irgendwie... direkt bestimmte sehr wichtige staatliche Narrative angreift, wie zum Beispiel diese, der Religionsführer direkt von Gott sozusagen dort im Amt ist und Statthalterschaft, er hat die Statthalterschaft. Und das ist für viele Gruppierungen, die reden darüber nicht, das ist kein Problem, die haben dann auch nicht diese kontroversen Meinungen und ich glaube, dann ist auch im öffentlichen Raum, da kann man dann auch viel, da gibt es viele Angebote. Und die können dann zwar ein bisschen geheim, aber doch ihre Sachen machen. Andere Gruppierungen haben schon harte politische Aussagen und treten auch in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, es ist so im Iran und ich glaube, das war auch so in Syrien. So, wenn du viele Leute in Bewegung setzt und setzen kannst durch deine durch deine Netzwerke auch, durch deine Meinungen, dann erst wird es wirklich sozusagen kritisch.
Mhm.
Am 16. September, Sandro, auch im Äpplehaus bei einem Event von und für Flüchtlinge. Es geht um Sufi und auch um Sufi-Musik, Sufi-Philosophie, Religion, Musik, Weisheit. Na, man kann es nicht so ganz genau festmachen, aber den besonderen Zusammenhang zwischen Musik wolltest du und Sufismus wolltest du uns nochmal auch erklären anhand der Musik, die wir vorhin hier gehört hatten.
Ja, genau. Also das gerade war ein Lied von Shahram Nazari. Shahram Nazari ist ein sehr, sehr bekannter Sänger und auch er komponiert im Iran. Und ich mag ihn auch sehr, weil er gerade viel auch in diese Richtung Mystizismus geht. Gut. Sufi-Musik, wie könnte man das beschreiben? Im Grunde geht es darum, einen Raum zu öffnen, in den dann der Mensch sich hineinfließen lassen kann und berührt werden kann, ne? gefüllt werden kann, verrückt werden kann. Im Grunde sind das auch die Worte, die im Iran benutzt werden. Divane, verrückt. Also es geht darum, es geht auch oft um diese Sehnsucht, weil Sehnsucht bedeutet, diese Nostalgie sozusagen bedeutet jetzt nicht, dass man sich etwas herwünscht aus vergangener Zeit, sondern es ist anders gedeutet dort. Es ist so gedeutet, dass man sozusagen erkennt, wie unvollständig man ist und sich auch man möchte sozusagen erfüllt auch werden. Dann stellt sich die Frage, erfüllt von was? Es geht dabei um Liebe. Es geht dabei darum, dass im Grunde alles, unsere Existenz, funktioniert nur dadurch, dass es einen, naja, dass diese Harmonie auch besteht, diese Verknüpfung, Verbindung und diese göttliche Liebe. Und ein Sufi, wenn er sich sozusagen auf seinen Weg begibt, auf den Sufi-Weg, dann möchte er, dass er irgendwann eigentlich komplett aus Liebe handelt und ein Werkzeug auch von dieser göttlichen Liebe ist. In der Musik dann. Es scheint oft so, es ist natürlich so wie bei vieler auch schamanistischer Musik oder überhaupt meditativer Musik, dass irgendwo der Ankerpunkt deiner Realität, der möchte verschoben werden. Ne? Der möchte, du möchtest mit deiner Existenz auch konfrontiert werden. Und dazu haben die im Iran auch ganz besondere, spezielle Sachen. Also die haben DAF. DAF ist ein sehr schweres, also ein stark mit Sufismus verknüpftes Instrument. Ist eine große Rahmentrommel, die in sehr kunstvoller Weise dort auch gespielt wird. Und dann gibt es so zwei oder drei seitige Lauten, Dotar oder Tambur, die viel auch gespielt werden. Und es gibt auch viele Volksmusik, die sehr die sehr dieses Sufistische hat. Zum Beispiel in Turbatajom, da wo ich war, auch viel mit, ich habe dort einige Musiker. Im Grunde, naja, wie kann man das beschreiben? Du bist in diesem Raum, oder ich war in diesem Raum, bin ein bisschen mit ihm getourt sozusagen. Er hatte dort dann seine Dota, saß da so auf dieser Ecke, auf so einem Extrateppich so ein bisschen. Also gegrinst und nichts gesagt oft und dann irgendwann hat er halt einfach angefangen zu spielen so. Und die Leute haben dann plötzlich alle aufgehört zu reden und wenn er dann angefangen hat zu singen, also dein Herz ist stehen geblieben, weil diese Kraft in deiner Stimme auch und diese Direktheit hat dich so getroffen und hat es dann alles zum Vibrieren gebracht in dir. Du musstest eigentlich anfangen zu weinen. Und diese Auflösung zu spüren, auch ein Stück weit in dir. Ich habe erst spät verstanden, dass Weinen eigentlich dort ein bisschen was anderes, also komplett was anderes ist als hier. Weil wenn wir hier an Weinen denken, denken wir oft daran, lass mich in Ruhe. So, mir geht's scheiße, lass mich in Ruhe, ich verkrieche mich jetzt irgendwie. Und das ist dort definitiv überhaupt nicht der Fall. Wenn jemand bei so einem Konzert anfängt zu weinen oder überhaupt auch bei Poesie, wenn jemand was Gutes vorträgt, die Leute fangen an zu weinen und sagen damit eigentlich jetzt erst recht so, du hast mich berührt mit deinen Dingen, du bewegst mich, es bewegt mich überhaupt gerade, ich bin gerade sozusagen mehr davon, ne? Und das ist schon sehr, ja, das ist eine sehr spezielle Deutung von diesem Wein. Also es ist im Grunde was sehr Gutes, wenn die Leute anfangen zu weinen. Es hat was von diesen Freudentränen, aber es ist eben mehr als das. Ja, was könnte man dazu noch sagen?
Man muss auch Muslime sein, wenn man Sufismus mitmachen will.
Das ist jetzt eine große, sehr gute Frage eigentlich. Sehr, sehr gute Frage. Eigentlich fast alle würden sagen, ja. Definitiv. Sufismus ist der innere Kern des Islam. Also musst du natürlich auch den Islam akzeptieren. Und es gibt aber natürlich noch mehr Perspektiven. Also Sufismus ist eigentlich, also die Praxis der Meditation, die dort so auch gepflegt wird, die auch sehr viele verschiedene sind, aber ich glaube, die ist auch ein Stück weit älter als der Islam. Die ist in dieser, die kommt aus dieser Region, die kommt auch ein Stück weit aus dem Zentralasiatischen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch aktuell viele, also zumindest einige Gruppierungen und auch bestimmte Orefs in der Vergangenheit, die hätten da sogar auch widersprochen. So. Weil, sagen wir mal, Gott ist nicht durch den Islam zu fassen, sozusagen. Gott ist nicht durch gar nichts zu fassen. Gott ist nicht in Worte fassbar. Und dann ist es natürlich sehr kontrovers. Ich wage da jetzt auch nicht Position zu beziehen. Aber es zeigt, wie spirituell eigentlich auch ganz, wie Spiritualität ganz unterschiedlich gedeutet werden kann. Ich habe hier dazu ein passendes Gedicht. Dar madrasay ishq agar qol bovat hich farb in qol va hol bovat dar ishq nadare hich mufti fatwa dar ishq zabane muftiyan ro lal bovat. Das heißt so: In der Schule der Liebe, wenn es dort ein Wort, ein Ausspruch gibt, dann ist dieser Ausspruch eigentlich das gleiche wie der Moment. In der Liebe wird die Zunge des Predigers stumm. Sufi-Poesie ist eine sehr interessante Sache. Also ich habe erst spät auch verstanden, so ein Schlüsselmoment war das, wo ich gecheckt habe, als ich mir auch Übersetzungen dann durchgelesen habe. Sufi-Musik ist, Sufi-Poesie ist sehr, im Grunde, immer wie ein Rätsel. Also sehr, sehr fraktal, sehr, es sind einzelne Bilder, die teilweise so widersprüchlich sind, dass du eigentlich, es ist ganz bewusst so gemacht, dass ich und du, wir müssen unterschiedliche Interpretationen haben von dieser Poesie. Also es ist nicht möglich, dass zwei Menschen ein Sufi-Gedicht gleich interpretieren können. Und warum setzt sich also jetzt jemand hin, immer wieder in der ganzen Kulturgeschichte und schreibt Gedichte, aus denen man eigentlich nichts Gemeinsames interpretieren kann? Meine Vermutung ist einfach, genau darum geht's. Also Realität ist nicht absolut und auch für mich und dich die gleiche Sache. Und ich glaube, das wird im Sufismus auf jeden Fall reflektiert. Also es gibt ja eine sufistische Sache, und zwar der Sufi, der Darwish, der findet seinen Weg zu Gott. Der möchte sozusagen, jeder hat seinen Weg zu Gott, und am Ende, das ist auch das ein sehr kontroverses Ding, aber viele Sufis sagen das, ne, du musst Gott werden. Und provozieren natürlich auch viel damit, und viele verstehen das auch nicht, deswegen bleiben die Sufis auch oft unter sich, um nicht als Verrückte dazustehen, aber naja, im Grunde ist das damit gemeint. Gott ist in allem, also auch in mir, in seiner ganzen Gänze auch vorhanden.
So ein schönes Schlusswort.
Ja.
Wir könnten weiter philosophieren und dichten und die Musik hören. Du darfst gerne nochmal wiederkommen zu dem Thema, aber die Sendezeit ist zu Ende. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Ich hoffe, das konnte einige Dinge rüberbringen.
Wir wollen mehr darüber hören, aber leider die Zeit ist
nicht
rum.
Heute. Am 16. September im Äpplehaus, nachmittags.
Ich würde das auf Arabisch 16. September im Äpplehaus, بعد الظهر في حلقة بحث عن الصوفية. قدم صديقنا هون معنا بالراديو